Heute wird eine andere Folge als jede andere Folge und das nach 241 Folgen. Im besten Podcast von Philipp Flieger, Ralf Scholz. Ja, und es ist heute noch ein dritter dabei. Ihr werdet es dann schon merken. Felix Blinke, herzlich willkommen.
Yeah, hallo.
Warum sind wir zusammen? Richtig, es ist noch nicht Advent, es ist noch kein kalendarischer Winteranfang, aber wir machen Weihnachtsfeier. Warum? Richtig, weil Felix und Philipp wahnsinnig busy Typen sind. Nein, auch falsch, weil ich in Urlaub fahre, jawohl.
Ja, das ist ein Leben, hey, wenn man einfach sich so den kompletten Dezember schon mal direkt ausklinken kann und sagen, Freunde, ich verbringe das Jahresende im Süden und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen.
Voll, er war ja gerade erst im Urlaub, ne? Das ist ja immer
ein Reiseleben. Leben ist gefühlt immer Urlaub,
das war, muss man sagen. Das war ja ein Scouting. Ja, wir haben ja heute festgestellt, dass es ein Scouting war. Für etwas, was wir euch vielleicht im nächsten Jahr präsentieren, aber ist noch nicht spruchreif. Spruchreif ist, wir sitzen tatsächlich original vor der Hopfenstube. Das habe ich jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aber ist nicht so schlimm. Weil wir schon sehr, sehr gut gegessen haben. Und wenn der Kicherfaktor bei dem einen oder anderen ein bisschen größer ist, dann liegt das an dem Hopfenbräu.
Wir sind im wunderschönen Bayern. Ralf war so nett, Felix und mich zu besuchen. Du bist morgen beruflich in der Gegend?
Oder? Nein.
Achso, hast du nicht gesagt?
Ich bin morgen beruflich wieder auf dem Weg nach Hause.
Achso, ich dachte, hattest du nie mal gesagt, du bist hier irgendwie mit Straubing irgendwas in Kontakt?
Okay. Ja, das hatte ich mal, nee, aber war ganz falsch.
Weil die konnten nicht das horrende Salär zahlen, was du sonst üblicherweise in dem
Fall hast. Ja, so ähnlich, aber okay, dann erzähle ich es jetzt. erzähle ich es jetzt an dieser Stelle. Ihr habt alle schon mal von Agri-PV gehört. Richtig, das ist die Kombination von Photovoltaikanlagen und Landwirtschaft.
Noch nicht?
Ja, aber ganz spannend. Ja, und da gibt es tatsächlich ein technologisches Forschungszentrum des Landwirtschaftsministeriums des Freistaats Bayern. So viel zum Thema Gebrauch des Genitivs im Deutschen. Und da habe ich heute Morgen tatsächlich eine Aufnahme mit einem Menschen gemacht, der forscht halt in dieser Hinsicht. Also wie man ertragreich Landwirtschaft betreiben kann mit Photovoltaik für mein kleines Side-Projekt, Liebhaberprojekt Blaues Wunder.
Okay,
das heißt, ist in Straubing, aber das haben wir heute per Video gemacht. Und
nicht vor Ort.
Alles klar.
Verstehe. Das heißt, Ralf hat wirklich, das müssen wir natürlich doppelt hoch anrechnen, den kompletten Weg aus Köln ins wahrscheinlich nicht ganz so sonnige Bayern womöglich auf sich genommen, nur damit wir heute einen schönen Abend haben. Im Winklerbräu, können wir ja mal ruhig nennen, wo wir auch hier uns aufhalten, ein wirklich empfehlenswertes, einerseits auch Hotel, aber vor allem auch Restaurant und natürlich auch Brauerei zwischen.
Komm, jetzt habe ich wieder danach der Folge gefragt, ob ich hier Geld rauswerfe.
Nee,
wie das hier läuft.
Wir haben hier nur gut gegessen, tatsächlich. Also wir schließen nicht aus, dass Felix gerne auch einen Deal für die nächste Weihnachtsfeier hier starten kann. Aber für diejenigen, die mal in der Oberpfalz vielleicht auch, sei das heißt es beruflich oder privat unterwegs sind, kann man sehr gut essen. Könnt ihr mal vorbeischauen, ist zwischen Nürnberg und Regensburg. Und genau, da haben wir jetzt schon mal einen sehr unterhaltsamen Abend gehabt, wie man vielleicht schon bei uns raushören kann. Und da wir in der Konstellation nicht allzu häufig zusammenkommen, leider zumindest nicht physisch, mussten wir natürlich sicherstellen, dass wir Felix mal wieder hier auf so ein Mikro bekommen, weil das ist selten genug der Fall gewesen. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber bei 241 Folgen war das bisher nur ein oder zweimal der Fall?
Zweimal,
okay.
Ja, es war zweimal und wir hatten natürlich noch auf unserem Insta-Kanal die Live-Kommentierung des Marathon
aus dem
Hamburg-Marathon, da warst du aber in den USA.
Richtig, aus der Garage raus, mit wunderschönen Hintergrund, Family geschlafen und ich habe dann mit dir kommentiert. Das.
Während du gerockt hast.
Ich glaube, das war nicht. War das ein gutes? Das war kein so guter.
Nein.
War das 2019 wahrscheinlich, ja.
Ich wollte dich jetzt noch retten, du hast es nicht angenommen. Du warst ehrlich.
2022 war es sogar, glaube ich, erst.
Ja, es war, glaube ich, die rechte Arschbacke.
Richtig, ja, stimmt. Da hatte ich ein bisschen die Rückenproblematik und so weiter. Ja, das war für mich nicht das Beste. Ja, weil der Support vor Ort natürlich gefehlt hat. Ich hätte euch natürlich gerne an der Strecke gehabt, wahrscheinlich.
Ja. Kommen wir zum kurzen Intermezzo. Ja, wie viel seid ihr schon gelaufen heute?
Null.
Ja, bist du schon gelaufen heute?
Null. Ja, die frischgebackenen Familienväter sind hier natürlich jetzt auch, haben andere Verpflichtungen und da muss man natürlich, die Prioritäten verschieben sich sozusagen. Ich versuche das jetzt irgendwie zu retten. ich bin aber, weil wir mal wieder, damit man mal wieder hört, dass ich auch ab und zu mal noch Laufschuhe anhabe, ich bin am Wochenende gelaufen und zwar nicht zu Hause, sondern ich bin um Baldeneysee gelaufen.
Jetzt kommt ihr.
Jetzt komme ich. Ja, das ist natürlich erstmal eine ganz edle Sache, weil da steht ja da der Scholz'sche Familienrekord im Marathon, habe ich schon mal erzählt. Ne? Mein Vater ist da 3:06 gelaufen.
Oh, wow.
Ja, also mal davon abgesehen, dass ich das ja sowieso nicht mache. Es ist also mit Familien- und Haustieranschluss hier, dass ich es ja sowieso nicht mache. Aber 3:06 fand ich jetzt für meinen Vater damals schon echt ziemlich cool. Baldener See, total schön.
Ja,
total. Ja, zum Laufen super, super schön. Ganz flach natürlich auch, also wenn man da Marathon laufen will. Und das ist ja so ein Marathon, der so unterm Radar läuft. Ne? Also eigentlich ganz gute Leistung, eigentlich auch immer so ganz gute Leute. Christina Händel ist da, glaube ich, eine der Dauerteilnehmerinnen.
Ja.
Aber nicht besonders bekannt medial, überhaupt nicht in der Region schon, aber darüber hinaus eigentlich nicht. Selbst im Läuferfeld nicht.
Richtig, ja. Ich habe jetzt am Wochenende gelernt, also ich war für meinen Partner Erdinger Hohlfrei vor Ort für einerseits einen Vortrag und dann natürlich am nächsten Tag auch, hatten wir auch von Adidas so einen Testvan vor Ort, wo in der Schule getestet werden konnten. Und da war zum einen echt viele Leute da für... Ich habe da jetzt einfach gar keine Erwartungshaltung gehabt. Ich würde sagen, 70, 80 Leute waren...
Zu Deutsch war es nur du da und dafür waren sehr viele Leute
genau,
da.
Genau, dafür, dass ich da war, haben gar nicht so viele Leute abgesagt. Das war richtig erstaunlich. Es waren dann immer noch, haben sich 80 Leute hingetraut. Nee, und natürlich kommt man mit den Locals ja dann auch in Kontakt, ins Gespräch. Klar, Baldener See kennt man, auch in Bezug auf den Marathon. Der ist natürlich heute vielleicht nicht mehr so in der allerersten Riege der Wahrnehmung, was die deutschen Marathons anbelangt. Aber ich habe natürlich gelernt, das war in vergangenen Zeiten anders. Der hatte durchaus früher in den, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, das fehlt mir jetzt die genauen Jahreszahlen, aber so, weiß nicht, 80er, 90er, wie auch immer, war das schon eine feste, durchaus etablierte Größe.
Ja, da ist mein Vater da genommen.
Genau, genau. Und da war das wohl auch mit richtig guten Leuten auch besetzt.
Also, da gab es zum Beispiel in Köln noch keinen Marathon. Da gab es in Düsseldorf keinen Marathon. Also da war der Westen. Da war Baldener See-Marathon, war der Marathon im Westen.
Ja. Ja.
Aber meine, die haben es halt immer noch geschafft, das Ding am Leben zu halten. Und eine sehr aktive Lauf-Community, die insgesamt, die machen auch Trailläufe und zwar richtig Hardcore-Dinger. Da läuft man dann praktisch von dieser Runde da am Baldener See mal rechts rauf, mal links rauf.
Da war so ein Waldhänge
und so. Ja, genau. Und der Süden von Essen ist erstaunlich. Also bergig ist natürlich jetzt Quatsch, wenn ich das hier in der Oberpfalz sage, aber auch mal mit Steigungen versehen. Ja, und da kannst du dir auch wehtun, wenn du magst. Ja, also das schon. Also ein eher unerkanntes Läufer-Territoire in Deutschland. Ja. Müssen wir da ein Laufcamp machen oder was? Aber die Luft ist da nicht so gut, ich kann es euch gleich sagen.
Nur wenn du natürlich den Familienrekord angreifen möchtest.
Oh, keinen Fall. 3:06 bist du.
Wenn wir schon alle möglichen Hände voll zu tun, Ralf überhaupt, soll ich sagen, mit dem Gedankenmarathon ab und an überhaupt mal das so halb zusammenzubringen. Es wird dann immer relativ schnell abgelehnt. Also ich glaube, wenn wir da noch den Aspekt mehr 3:06 reinbringen, dann wird das nicht helfen, sozusagen, diesen Gedanken zu vertiefen.
Also eigentlich will ich es ja schon immer machen. Das wisst ihr ja alle. Ja, ich habe schon lange darüber philosophiert. Das ist meine wahre, intime, innere, echte Leidenschaft ist.
Jetzt können wir es raushauen. Ja. Ralf fliegt natürlich Richtung Australien jetzt im Winter, um dort einerseits ein Höhentrainingslager in Falls Creek, wo natürlich die Insider wissen, dass viele australische Topläufer gerne ihr Höhentrainingslager machen, zu nutzen, um sich dann auf den Sydney-Marathon im nächsten Jahr, der ja jetzt zu den Majors gehört, schon mal vorzubereiten und ein bisschen Streckenscouting zu betreiben.
Also eins muss man eben lassen, Fantasie hat er. Ja, aber tatsächlich ist es ein bisschen simpler, schnöder und auch ein bisschen trauriger. Ja? Also immer, wenn ich so ein bisschen erhöhe, ja, dann spielen halt meine Sehnen dann doch nicht mit. Ja? Was habe ich also letzte Woche gemacht? Richtig, 10x200 auf der Bahn, ja, mit meinem Triathlon-Club. Ja, ihr habt es ja gesehen, ich war natürlich erst auf dem falschen Platz, nämlich beim ASV, ja, wo man normalerweise direkt vor einem Erschießungskommando steht. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, tatsächlich haben sich die Social-Media-Beauftragten vom ASV direkt bei mir gemeldet und haben gesagt, du warst auf dem richtigen Platz, ja, komm gerne vorbei und so, also alles fein. Aber ich war auf dem falschen Platz, weil da hat mein Verein nicht trainiert. Mhm. Und dann habe ich halt da die Intervalleinheit, Donnerstagabends sind da immer Intervalle angesagt, mitgemacht. Und dann wieder so am nächsten Tag so ein bisschen Zwicken in der Sehne, ganz aber unschön.
Das sind ja bei den Spikes dann.
Ich wollte sagen, es waren Carbon-Spikes,
die sich direkt rausgesucht.
Also tatsächlich waren halt auch Leute mit Spikes, weil es war einer der ersten frischen Abende.
Ja gut, das ist ein
bisschen rutschig. Und ihr kennt das, ja, dass dann so diese Flüssigkeit auf der Bahn so ganz leicht anfrostet. Mhm. Und ich hatte Slicks praktisch, ja, meinen Schuhen. Ich habe überhaupt keine profilierten Schuhe, aber das nützt ja auch nichts, weil
Evo 1 am Start gehabt.
So ähnlich, ja, aber einfach in der Kurve ist dann halt einfach, also fühle ich mich nicht wohl. Ja? Also ich hätte gerne eigentlich eine Spikes angehabt.
Ja, aber gut, bei 27, 28 rutscht man schon mal ein bisschen dann in der Kurve.
Kamha natürlich.
Wie? Auf Sekunden dachte ich jetzt
erst. Nee, das war 10x2 oder nicht 10x3. Nee, aber also im Prinzip ist das natürlich geil, weil ich ja 99,9% alleine trainiere. Mhm. Und dann mal in so einer Gruppe ein bisschen rumzujoggen, ist eigentlich total entspannt. Aber du läufst und merkst es eigentlich nicht. Ja? Ja. Das war wirklich ein Flashback, weil ich so sehr lange nicht mehr überhaupt in der Gruppe irgendwas gemacht habe. Kleine Camps, aber da ist das ja dann eine etwas andere Position, wenn du als Guide dann ja doch in der Verantwortlichkeit bist, ja, oder so, oder ob du jetzt dahin gehst zum Training. Ja? Also die Wertigkeit von Lauftreffs unterschätzt es nicht. Also wenn ihr das habt und macht, pflegt das, weil das ist extrem wichtig, ja, weil so seltsame Menschen trifft man auch nicht so oft, die sowas dauernd machen wollen.
Also er hat uns Ralf eigentlich gesagt, beim nächsten Laufcamp, was wir zusammen machen, müssen wir jetzt Thema 200 einbauen und ihn halt nicht als Coach dort hernehmen, sondern dann halt als Mittrainingsschützling.
Nee. Ich habe das auch
daneben und auf die Video. Ich habe es richtig verstanden. Ne? Also ich würde es lieber anders sagen, ja, weil ich davor eigentlich auch so viel gelaufen bin, wie schon lange nicht mehr. Ja. Wir hatten da oft, glaube ich, mal darüber gesprochen,
ja, total,
dass ich ganz okay eigentlich gelaufen bin für meine Verhältnisse, ja schon in meinem kleinen Italien-Ausflug. Aber es ist dann schon auch, ne, irgendwann ein Limit da. Muss man einfach sehen, körperlich wird es dann halt irgendwann nicht mehr besser. Ja. Die Fasern und die unterschiedlichen Muskelpartien und Sehnen und so, die werden ja nicht jünger und das Bindegewebe auch nicht. Und dann muss man auch irgendwann einsehen, dass Fahrradfahren einfach auch der geilere Sport ist.
Soweit würde ich jetzt noch nicht per se gehen, aber zum Thema Rad gibt es, weil ja manche Leute immer wieder auch schreiben, wann es denn endlich mal so weit ist, dass das Thema Radfahren als neues Kapitel hier bei mir aufgeschlagen werden kann. Einer, der allen voran sich fast im Wochentag bei mir meldet, diesbezüglich ist Pep Pflaume, mit dem ich erst letzte Woche wieder dazu gesprochen habe. Nächste Woche, nein, Quatsch, diese Woche. Jetzt diese Woche kann ich es abholen. Und ja gut, für mich als jetzt neu einsteigen, vielleicht noch ein bisschen spät jetzt damit anzufangen in der Saison, aber ich könnte mich zumindest trotzdem mal dafür sorgen, dass das noch restliche fehlende Equipment, Radschuhe etc. habe ich schon besorgt, bis zum Start der neuen Radsaison dann vorhanden ist. Allem voran natürlich ein Helm. Ein guter Helm ist natürlich, glaube ich, essentiell, wenn man Radfahren möchte. Wobei da wir in diesem Dreierverbund ja auch an einem Projekt arbeiten, sagen wir es mal so, was vielleicht auch in nicht allzu ferner Zukunft spruchreif wird, weil ja Helme ist natürlich, also ich sehe auch immer mal wieder in der Donaunähe immer noch Leute, die jetzt nicht nur Freizeit fahren, auch da kann man sich nicht drüber diskutieren, ob da nicht ein Helm grundlegend Sinn machen würde, aber auch die auf einem Rennrad nur mit so einer Cap unterwegs sind, wo ich denke, beweise ich jetzt nicht, wäre nichts für mich. Ich glaube, Helm ist schon allgemein empfehlenswert.
Ja, eigentlich jede Fahrt, auch zum Bäcker.
Ja, ja.
Weil das ist im Prinzip sogar die gefährlichere Fahrt, die zum Bäcker. Herbst, Blätter,
ja,
jede Kurve eine potenzielle Rutschgefahr. Also ne, denk nochmal drüber nach. Vielleicht haben wir auch noch eine Idee. Vielleicht auch noch vor Weihnachten. Wir
vielleicht noch keine, genau, keine voreiligen Weihnachtsgeschenke kaufen, genau, wenn du einen neuen Helm brauchst.
Genau. Aber eins hat mich natürlich total irritiert. Ja, was du vollkommen missverstehst, ist das mit der Saison.
Es gibt immer eine Radsaison, oder?
Diese Radsaison ist immer.
Ich melde mich direkt für Cyclocross an im Frühjahr, oder?
Ja. Vielleicht jetzt nicht direkt, aber du kannst auf jeden Fall jederzeit fahren. Dann also du wirst ja ein eher Gravel-orientiertes Bike haben,
das,
ja, also das sehr viel mehr Optionen ja bietet. Und damit kann man das ganze Jahr fahren. Dass man jetzt mit dem Rennrad vielleicht nicht bei sagen wir mal, unter 5 Grad wird es dann halt schon frisch an Zehen und an Händen und so weiter. Da muss man dann überlegen, was man macht. Gibt es auch natürlich Optionen zu, ist ja klar. Aber Gravelbike, da kannst du so viele Sachen mitmachen, einfach ein bisschen im Wald rumfahren oder einfach auch mal in die Stadt fahren, ohne dass man jetzt denkt, okay, ich liege jetzt jede 5 Minuten in einem kleinen Schlagloch oder in einer Eisenbahnschiene. Gibt es überhaupt Eisenbahn, Straßenbahn in Regensburg? Ich weiß es gar nicht.
Straßenbahn nicht. Es gibt oder gab eine Abstimmung, ob man das vielleicht doch mal wieder überdenkt, dass man sowas vielleicht mal wieder bauen sollte. Ja, es gab früher das
Kopfsteinpflaster,
das gibt's eine Menge.
Irgendeine Regenrinne oder was auch immer. Das ist mit dem Rennrad dann immer schon gleich so-so. Plus natürlich die Plattengefahr. Und das ist halt dann alles besser.
Ja.
Deshalb kannst du damit das Jahr durchfahren. Also gibt es keine.
Ich wollte das
vielleicht nicht direkt oberkörperfrei.
Ich wollte sagen, ja, das ist ja das Problem. Ich komme ja aus diesem Sport, der gerne, wo man so, ich will nicht sagen Warmdusche, aber wo man natürlich grundlegend gerne.
An dieser Stelle schlägt Felix die Hände vorm Gesicht
zu. Ja, das ist halt in südlichen Gefilden oder auch in Kenia verbracht hat. Es ist für mich erstmal jetzt so, wie soll ich sagen, so ein Realitätscheck überhaupt wieder im Lande zu sein und diese kalte, dunkle Jahreszeit wieder in Deutschland verbringen zu müssen. Das ist natürlich schon eine richtige Herausforderung für mich erstmal, muss ich sagen. Da jetzt noch den Gedanken zuzulassen, man nutzt diese wirklich lauschigen 5 bis 6 Grad derzeit in Regensburg, nasskalt und Nebel, um sich so eine 4 Stunden Gravelbike-Tour zu geben. Das ist schon sportlich, wobei ich nicht sagen möchte, dass das ausgeschlossen ist. Jonas Fischer, ich weiß nicht, du wirst nicht regelmäßig hier reinhören, aber viele dieser Zuhörer kennen Jonas natürlich, weil er ab und an ja auch in der Vergangenheit schon hier Gesprächsthema war und ja auch bei den großen Marathons häufig mich mit den entsprechenden Getränken versorgt hat. Der war Wochenende zu Besuch und hat auch erzählt, ich wollte morgen einfach mal 4 Stunden irgendwo fahren, Gravel fahren mit irgendeiner Gruppe, wo ich dachte, ja, also ich habe mir heute vieles tagsüber den Kopf gelassen. Ein Ding war nicht dabei, das war auf jeden Fall nicht dabei, genau.
Aber du darfst dich jetzt auch nicht direkt von der oberen Schublade des Wahnsinns blenden lassen. Ja, genau. Ja? Also Kai ist ja auch da relativ schnell angekommen. Ja. Also unter 100 ist praktisch nicht Radfahren, richtig, also 100 klar. Kilometer, nicht Höhenmeter, sondern Kilometer. Ja. Aber wenn du 1,5 Stunden vernünftig im Gelände rumfährst, das ist vollkommen in Ordnung. Und da bist du eben noch nicht so durchgekühlt. Ne? Weil ja. Das Durchkühlen, da muss man sich schon Gedanken drüber machen, kann man alles mit vernünftiger Kleidung regeln. 4 Stunden ist dann immer die Gefahr, dass du dann schwitzt, nass bist und dann kalt wirst. Die nimmt natürlich potenziell zu. Also deshalb fahr einfach 1,5 Stunden und danach rennst du noch 1 Stunde, dann musst du noch ein bisschen schwimmen.
Und dann Badewanne.
Bist du da. Kannst du in deiner Badewanne schwimmen?
Für meine Skills wird es reichen.
Ja, das kann natürlich sein. So, wir sind hier so lauschig unterwegs, ja. Und was soll ich sagen, wir sind in einem wirklich feinen Restaurant unterwegs, ja. Und die Jungs kommen halt, ne, wie sie halt kommen, ja. Weißes T-Shirt, frisch gebügelt, ja, Jackett und ja, nichts davon, ja, nichts davon, ja. Sondern der Einzige, der ein solventes Dress anhat, ja, bin selbstverständlich ich. Da sagen wir mal, das ist Vorteil der Erfahrung und Weisheit. Nee, Alter heißt das. Ne? Also ich habe das Shirt von unserem Partner an, ja, wie es sich gehört, ja, von Olymp, Jersey-Shirt zum Reisen, ja, man ist dunkelblau, immer richtig gekleidet. Da kann nichts schief gehen. Ja. Gibt es natürlich auch im klassischen Weiß, wenn ihr wollt. Passt jetzt nicht für mich, weil Essen gehen, Weiß, ihr versteht. Ja, deshalb, ja. Mit dunkelblau, mit dem Jersey-Shirt 24/7 seid ihr immer perfekt unterwegs.
Das stimmt, Ralf. Ich habe tatsächlich heute Post bekommen, aber auch von unserem Partner Olymp. Hab's noch nicht gewaschen, deswegen heute noch nicht getragen. Aber da ich ja Ende der Woche, allerdings vor Ausstrahlung unserer Podcast-Folge in Abstecher, auch mal ins Fernsehen machen darf, anlässlich des RTL-Spendmarathons, hat mir Olymp netterweise auch 2, 3 Outfit-Optionen heute zugeschickt. Und da ist alles dabei. Da ist natürlich hier 24/7 Jersey-Shirt dabei. Da ist aber auch, da gibt es Overshirts, es gibt Rollkragenpullis. Und ich habe da 4, 5 Optionen zugeschickt bekommen, finde ich. Großartig, vielen Dank hier in die Schwäbische Heimat an Olymp. Und ihr könnt das natürlich auch euch mal A anschauen und B, wenn ihr dann möchtet, auch zuschlagen. Auf olymp.com findet ihr die ganzen Styles, auch aktuell die neue Kollektion von Boris Herrmann mit Olymp, die No-Dye-Kollektion, also quasi ohne Farbstoffe. Da habe ich mir beispielsweise das Overshirt geordert, sieht ziemlich fresh aus, finde ich. Und mit dem Code BESTZEIT10 bekommt ihr eben 10% Community-Rabatt auf alle Produkte des deutschen Hemden-Marktführers, die übrigens seit kurzem auch eine ganze Reihe von verschiedenen Chino-Hosen im Sortiment haben. Die sehen auch sehr cool aus. Da werde ich als nächstes mal mich umsehen und dann wahrscheinlich auch die nächste Order tätigen. Tut das auch. Schaut vorbei, olymp.com, und mit BESTZEIT10 gibt es 10% Rabatt für euch.
Ja, und mit einem unserer gut befreundeten Laufpartner bei Olymp haben wir ja in der letzten Woche unsere Charity-Aktion auf den Weg gebracht. Valencia Marathon Runners Support 2024. Haben wir das ja genannt, hat der Flo netterweise auf BetterMe eingestellt. Und ja, also wir sind total begeistert. Sagen wir mal so, ich habe es ein bisschen gehofft und war mir fast sicher, weil in der Öffentlichkeit spielt das Unglück in Spanien jetzt schon fast gar keine Rolle mehr.
Ja,
ein bisschen überdeckt durch die großen anderen Themen, US-Wahl, Aufkündigung der Ampel und so weiter und so weiter. Und das ist ja immer noch nicht behoben. Das sind latente Probleme. Es gab jetzt letzte Woche wieder massive Regenfälle und Unwetter in der Region und so weiter. Also ist noch lange nicht vorbei. Aber der Marathon hat jetzt nochmal, gestern oder vorgestern, nochmal bestätigt, dass auf jeden Fall gelaufen wird. Dass gelaufen wird für die Menschen dort. Ich finde das eigentlich auch ein richtiges Signal. Ich kann mich erinnern, dass ich 9/11 in dem Jahr, also 9/11 war im September und im November hat der New York City Marathon stattgefunden. Ja. Ihr erinnert euch, was das für ein Ding war. Das war, weiß ich nicht, größer, nicht größer, muss man glaube ich auch nicht vergleichen, solche unfassbaren Unglücke. Das war ein terroristischer Anschlag, ist natürlich noch was anderes als ein Naturereignis, aber trotzdem, dass der Impact, den das auf eine Stadt hat, auf die Menschen, auf die Stimmung und so weiter. Und die haben da schon auch einen großen Push wieder durchbekommen, ein Selbstbewusstsein, auch ein Zurück in Normalität, dass die Welt da trotzdem hingekommen ist zu dem Marathon. Es gab viele Bedenken vorher. Das war das erste und einzige Mal, dass wir in der ARD den New York City Marathon live gemacht haben. Zusammen damals mit dem Auslandsjournal, also eine Kombisendung aus Politik und Sport. Und das war schon unglaublich eindrucksvoll. Also natürlich auch diese Ruinen da zu sehen und die Befassung halt damit und mit der Stadt. Aber auch, dass die Läufer-Community dann da zusammengekommen ist und wirklich einen anderen Geister in die Stadt reingebracht hat. Es war sicher viel weniger Party. Ne? Also nicht so dieses freudig erregt sein vor so einem Marathon, wie du das ja letztes Jahr erlebt hast oder du Felix halt auch. Das war ganz anders, ja. Das war viel nachdenklicher, ja. Auch sicher so ein bisschen sorgenvoller und so. Aber es hat Leben zurückgebracht in die Stadt, ja. Und zwar ja in einem Ausmaß, wie der New York Marathon das ja kann, aufgrund der Teilnehmerzahl. Aber eben natürlich auch mit einer ganz hohen Internationalität. Und ich hoffe und glaube, dass das jetzt bei Valencia ähnlich sein kann, ja. Dass halt da auch wieder so eine Normalität entsteht, dass da Menschen halt einfach hinkommen, um Marathon zu laufen. Also, was Banales letztlich, ja, unwichtig, ja, natürlich für jeden Einzelnen monatelang vorbereitet, Geld ausgegeben und so weiter, aber letztlich, wenn es um die wichtigen, endlichen Dinge des Lebens geht, unwichtig. Aber trotzdem kann das einen Impact haben, kann das was ausmachen, ja, und deshalb haben wir gemeinsam gesagt, komm, lass uns doch eine Spendenaktion machen und ihr habt mitgemacht, vielen Dank, 1.300, ich muss jetzt nochmal nachgucken, 25, glaube ich, 1.325 Euro, haben wir zusammen, wir werden uns jetzt überlegen, wo wir das so unterbringen, dass möglichst wenig davon irgendwo in der Verwaltung hängen bleibt, sondern möglichst direkte Hilfe unterwegs ist. Das werden wir bis nächste Woche schaffen. Aber es ist immer wieder begeisternd, wie ihr dann halt auch mitmacht bei solchen Sachen und uns da folgt. Vielen Dank.
Ja, also kann ich mich, Ralf, nur anschließen. Wir haben das ja schon zweimal angehoben jetzt. Ne? Wir haben das ursprünglich gestartet letzte Woche mit 1.000 Euro. Und ich glaube, da war es Wochenende kaum rum, hatten wir das schon erreicht. Das heißt, dann haben wir es auf 1.250 angehoben. Und auch da wart ihr relativ schnell dran, dass ihr die Hürde gerissen habt. Jetzt haben wir es auf 1.500 angehoben. Und ich glaube, wenn wir 1.500 Euro zusammenbringen, und da bin ich mir sicher, dann ist das ist das erstmal zwar am Ende ein kleiner Tropfen auf den Stein, aber ein Beitrag, den wir uns freuen, mit euch leisten zu können. Und hoffen natürlich auch, dass all diejenigen unter euch, die auch in Valencia starten, unter diesen besonderen Vorzeichen trotzdem dann persönlich ein tolles Erlebnis und im besten Fall auch Ergebnis haben werden.
Ja, und alle von euch, die da starten, macht gerne Rückmeldung, wie ihr das erlebt, wie das halt auf euch gewirkt hat, was euch da besonders hängen geblieben ist, wenn ihr dort gelaufen seid. Richard, wissen wir ja, Richard Ringer wird dort laufen. Die Maike, die bei uns vor zwei Wochen im Podcast war, wird auch dort laufen, hat auch freundlicherweise unseren Spendenaufruf geteilt. Also das interessiert mich dann halt auch, ja. Was macht das mit der Stadt? Wie war das dann dort? Weil das ja eigentlich der am größten, schnellsten wachsende Laufstandort in Europa zurzeit ist, jetzt was Qualität und Masse angeht. Aber das war jetzt natürlich schon auch für die ganze Region und die Stadt und so ein richtiger Cut. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Ja.
Absolut.
Mehr Regen ist nicht immer nur gut. Ne? Klingt gut, aber ist halt auch für Regionen, wo dann viel zu viel gleichzeitig runterkommt, echt eine problematische Sache. Und dann stoppt eben das Leben, dann stoppt unser Läuferleben, dann stoppt halt das ganze öffentliche Leben. Und wenn man da so ein bisschen zurückgeben kann, ist das schon großartig. Ne? Ja, bewegtes Jahr. Ne? Was ist denn bei dir hängen geblieben, Felix? von diesem Jahr. Ja, also ich weiß, ich habe jetzt gestern oder vorgestern habe ich halt angefangen, mal so die Ereignisse mal so aufzuzählen, ne? Weil jemand fragt ja, wie war denn so dieses Jahr? Und dann habe ich das mal so aufgezählt. Und das ist schon crazy, ja. Dass so normale Sachen hätte ja schon komplett runterfallen. Ne? Irgendwas, wo du gleich sagen könntest, das war für mich der Sportmoment des Jahres?
Echt gar nicht, weil ich glaube, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen.
Ja, das ist ja klar. Das hat ja auch keinen Eindruck oder keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Das stimmt, aber klein in einem Jahr mit Olympia, mit einer großen Fußball-Europameisterschaft hier im eigenen Land, bist du ja einfach schon so überflutet an Reizen, dass du erstmal überhaupt damit klarkommen musst, was es eigentlich damit mit sich trägt, sozusagen. Dann Berlin-Marathon ist trotzdem immer ein großes Ereignis, wo wir ja auch immer vor Ort sind, wo dann für mich persönlich dann immer schon so das Kribbeln trotzdem anfängt, wo man sagt, so, man hätte schon wieder auch Bock. Und persönlich habe ich dieses Jahr, ehrlich gesagt, nichts gemacht. Ich habe halt einen Athleten, der mich unheimlich unfassbar Zeit viel kostet. Und da einfach kein.
Du bist jetzt wieder Athlet?
Ich wollte sagen, ich habe die Messe direkt und dann aber kurz noch gedacht, ich kann dazwischen gerechnet, ich bin ja gar kein Athlet eigentlich.
Ja, du läufst bei mir noch unter Athletenvermarktung, was auch immer. deswegen glaube ich, das, was natürlich so an Leistungen hängen geblieben ist, wo ich jetzt nicht persönlich da war, aber Chicago-Marathon Frauen ist etwas, wo ich, glaube ich, immer noch nicht fassen kann, dass das passiert ist. Weil es einfach wir haben auch an dem Tag viel geschrieben, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Leistung eigentlich ist. Und da ist ein unter 2-Stunden-Marathon nicht so hoch zu hängen, finde ich, wie das, was da jetzt im Frauenbereich passiert ist. Und wenn man sich mal überlegt, wir haben um wirklich Kleinigkeiten gekämpft und da wird jetzt ein Weltrekord in den letzten 2-3 Jahren um Minuten verbessert, ist schon eine wahnsinnige Leistung. Und das im Sportkontext überhaupt zu sehen, muss man sagen, ist das definitiv etwas gewesen, was dieses Jahr am meisten beeindruckt hat.
Bei dir? Denk mal.
Ja, ich wollte sagen, der Podcast ist ein Sprachmedium, das heißt, man muss ja auch was weiterreden. Das heißt, ich muss das, während ich rede, versuchen, das zu sortieren. Nee, ich würde sagen, für mich waren es, das klingt so irgendwie langweilig, wenn Felix jetzt wirklich so ein Ereignis rauspickt, was natürlich auch in vielerlei Hinsicht outstanding war, gleichzeitig aber auch natürlich extrem kontrovers. Ich denke, für mich waren es die Olympischen Spiele, und das ist sehr, das klingt natürlich jetzt sehr generell, wenn ich da was rauspicken muss. Ich war ein großer Fan der Marathons bei den Olympischen Spielen. Nicht, weil das nicht sonst auch irgendwie cool ist, sondern ich fand dieses Jahr was irgendwie noch mal ein bisschen, klar, vielleicht tue ich auch manchen vorherigen Editionen insofern ein bisschen Unrecht. Wie gesagt, Tokio unter dem Gesamteindruck der Pandemie natürlich ganz andere Olympische Spiele als sonst. Rio waren für mich persönlich natürlich ganz tolle Spiele, weil ich dabei sein durfte als Athlet. Insgesamt war aber, glaube ich, die gesamten Olympischen Spiele in Rio jetzt nicht so stimmungsvoll wie beispielsweise London, zumindest aus all den Erzählungen, die man von Athleten oder befreundeten Athleten mitbekommen hat, die beides erleben durften. Und ich fand das in Paris als nicht mehr Athlet sozusagen, aber jemand, der das dann vor Ort, Ralf kennt das gar nicht mehr, der ist ja bei jedem Spiel dabei, Spiele sind komplett gleich für ihn wahrscheinlich, da gibt es gar keine Nuance mehr, weil der ist einfach so, das ist so eine hohe Taktung bei ihm, aber für jemanden, der sonst das nicht so oft erlebt, weder als Athlet noch als Zuschauer, muss ich sagen, war Paris, einen Teil durfte ich ja selber noch ein bisschen, hatte ich mich noch eine intensivere Befassung, dadurch, dass ich es auch kommentiert habe, den Männermarathon, aber ich fand die Olympische Spiele in Paris und da den Marathon extrem stimmungsvoll, extrem spannend, extrem starke Leistungen und in dem Gesamteindruck dieser Pariser Kulisse und Begeisterung an der Strecke und auch diese Szenen, die man teilweise auf der Strecke ganz gut mit der Kamera einfangen konnte, finde ich, dieses Tour de France-Feeling fast, in Anführungszeichen, wo es so dichte auch Phasen gab, dass die Menschen die Athleten fast anfassen konnten, das war, glaube ich, so mein Highlight dieses Jahr, sportlich betrachtet.
Ja, ich tue mich noch schwerer, weil ich war bei relativ vielen Veranstaltungen,
die einfach geil waren.
Also erstmal, die EM in Rom haben ja ganz viele schon wieder vergessen.
Ja, stimmt.
War extrem heimelig.
Stimmt.
Ja, das war eine ganz schöne Veranstaltung. Ja, so eine runde, schöne Veranstaltung. Gar nicht so viel Zuschauer, trotzdem eine tolle Stimmung. Nicht unähnlich wie München, weil nicht vergessen, München war auch eigentlich nie ausverkauft. Ja, es war trotzdem eine tolle Stimmung. Es war einfach ein tolles Sportfest, so im besten, vielleicht auch ein bisschen traditionellen Sinne, ja, so ein Sportfest. Und dann war die EM, die, obwohl ich da gearbeitet habe, ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, das war so okay, aber mehr nicht. Olympische Spiele, ja, du hast richtig, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und ein paar Mal erlebt und so, aber letztlich ist es für mich ja dann doch immer das Leichtathletik-Event im Stadion im Wesentlichen.
Ja. Ich mache diese Tür hier schon mal zu.
Ja.
Von innen können das immer rausgehen, aber von außen halt.
Okay, wir sind jetzt eingeschlossen. Ja. Wir werden uns gleich wahrscheinlich mit Hilfe des Notschlaghammers befreien müssen, aber wir werden es irgendwie schaffen. Also, Olympische Spiele finden für mich im Stadion statt. Und ja, das ist natürlich dann schon relativ gleichförmig, ja. Ich habe jetzt gerade auf Netflix die nächste Season von Sprint geguckt. Ist natürlich logischerweise sehr fokussiert auf die Sprintentscheidung bei Männern und Frauen. War auch ein toller Zehnkampf und so. Es waren viele andere tolle Ereignisse. Aber davon ist bei mir jetzt nichts so nachhaltig hängen geblieben, dass ich jetzt sagen könnte, ja, dieser Abend da, der war es. Ja? Also in München bei der EM hatte ich auf jeden Fall diesen Abend, der mit
Dienstag.
Ja, es gab zwei, der eine Abend mit Constanze,
ja, der
als sie gewonnen hatte. Da waren schon ein paar ganz große Abende dabei.
Gina,
ja, und die 100-Meter-Entscheidung, ja, mit Gina war schon herausragend. Aber ich bin trotzdem dabei dir, das Warm-up vor jeder Session im Olympiastadion, ausverkauft, 70.000 Zuschauer drin und alle singen, ob sie es können oder nicht, französische Chansons. Ja? Es macht mir jetzt noch Gänsehaut. Ja, das war einfach großartig.
Ja.
Ich meine, es ist auch eine schöne Sprache, das sind tolle Melodien, die auch sehr eingängig waren, toll ausgesucht und so. Da war jeden Tag ein DJ drin. Ja? Also es wurde jetzt nicht da einfach abgescheppert von irgendeiner Stadionbeschallung, war ein DJ drin, der das gemixt hat. Ja? Und die konnten was und die haben halt versucht, die Stimmung aufzunehmen und aufzubauen. Und das war schon ein großer Sport, das muss man echt sagen. Und das hat sich dann halt weitergeführt den ganzen Abend. Ja, und teilweise sind die Leute dann auch nachher nicht weggegangen, weil der dann immer noch weitergespielt hat. Ja. Dann musste der irgendwann aufhören, weil die dann das Stadion dann wieder runterfahren, sauber machen für den nächsten Morgen und so weiter. Sonst wären die Leute da auch noch zwei Stunden länger geblieben, bin ich ganz sicher. Ja, also insofern, das Absingen der Warm-up-Songs im Olympiastadion, das war schon ein ganz großer Sport. Hat eigentlich nichts mit dem Sport zu tun, aber es war fantastisch. Und beim Marathon bin ich auch bei dir, aber noch ein bisschen anders. Ich fand diese Coverage, also so wie das dann im Fernsehen aufgelöst war, herausragend. Ja? Also die Verbindung aus ein besonderer Kurs,
ja,
mit einer fantastischen Stadt. Gut, das ist jetzt nichts Neues, aber das muss man ja trotzdem bildlich erstmal umsetzen. Trotzdem mit ungewohnten Teilen und Elementen, also die Anstiege und so hatte vielleicht jetzt keiner so präsent, auch in der Peripherie von Paris nicht. Und dann halt aber auch zeigen, dass die Leute da waren. Ja? Und auch mit überlegten Kameraeinstellungen und Passagen das miterleben lassen, dass das ein Fest auf der Straße war. Das war sehr, sehr, sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Also ich war jetzt nicht vor Ort, aber im Fernsehen hat man ja schon, das kann man ja Paris oder den Organisatoren schon zugutehalten, sie haben es schon geschafft, diese Stadt lebendig zu gestalten. Und wenn ich an Rio dran denke, als wir damals da waren, da war das alles so trotzdem so verteilt und man hat lange Wege gehabt und überall war so ein bisschen Party, aber nicht zusammen. Und man hatte zumindest den Eindruck, wie gesagt, ich war nicht vor Ort, dass trotzdem Paris so einfach lebt, komplett da, wo es ist und die Wege trotzdem, trotz der großen Stadt, relativ kurz sind. Und das, glaube ich, hat schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich habe dann schon mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht hingefahren bin und das Ganze fort mal
zum Müller. Ja, gut, das haben ja viele dann noch wahrgenommen, aber ich meine, das war jetzt für uns ja mal eine Option, dass es relativ nah war. Man würde jetzt vermutlich eher nicht auf die Idee kommen, mal kurzfristig, ich tätte mal eben nach Los Angeles und schaue mir da dort an.
Die nächsten zwei Editionen werden mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden sein,
ja, wenn man das vorhat. Ja, wahrscheinlich auch kostenmäßig. LA wird, glaube ich, ja, auch nochmal.
Ja, aber so ein Schnapper war das jetzt in Paris auch nicht gerade.
Ne? Ja, aber die Hotelpreise sind ja, glaube ich, in der letzten
Woche
zurückgegangen. Ja. Das, glaube ich,
wird, aber tatsächlich habe ich jetzt schon von Leuten aus meinem weiteren Bekanntenkreis gehört, die jetzt schon für Brisbane planen.
Was?
Ja, also da, ne, so nach dem Motto, ja, dann sind die Kinder so in einem Teenie-Alter, ja, weil ich glaube schon auch, dass das dann noch mal intensiver ist, oh, ja, wenn die so selber vielleicht schon so eine sportliche Erfahrung haben oder so als kleinere Kinder. Und die haben das sich fest vorgenommen, ja, so als mittel- bis längerfristige Planung. Brisbane, und jetzt müssen wir überlegen, 32, das ist echt noch ein Weilchen hin.
Kann man da schon was buchen eigentlich so weit?
Ich glaube selbst Hotel- oder Apartmentbuchungen werden noch gar nicht angenommen.
Ja, deswegen. Ja,
und bei Airbnb kannst du buchen, da wird 100% noch fünfmal abgesagt worden. Und Tickets natürlich sowieso noch nicht, da gibt es ja noch keine Zeitpläne, gar nichts. Ja. Aber vielleicht kannst du schon mal einen Sparschwein aufstellen, das kannst du auf jeden Fall schon mal machen. Ja. Nee, aber das war tatsächlich auch Ausdruck der Begeisterung jetzt von den Spielen. Ne? Und ich weiß ja, dass es im Hintergrund immer noch so viele gibt, die sagen, okay, jetzt müssen wir die Spiele unbedingt in Deutschland holen. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das so cool ist. Ja? Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja?
Also ich meine, wir diskutieren ja schon seit Jahren eigentlich über Olympische Spiele
im eigenen Land.
In Deutschland. Das hatten wir da schon alles mit Leipzig, Frankfurt,
Berlin,
Hamburg, München mit Winterolympiade auch nochmal. Spannend fände ich das schon, aber es hat sicherlich einen anderen Reiz, als wenn man irgendwo hinfährt und dort Olympische Spiele miterlebt, als wenn man das im eigenen Land hat. Wobei ich, wie gesagt, EM München fand ich schon auch.
War schon.
Ja, du hast ja Berlin erlebt als eigene EM halt auch.
Genau,
ja.
Also Berlin EM, also nur Leichtathletik, war auch besonders und cool als Sport, als Aktiver. Ich würde jetzt auch mal tippen, aber gut, da sind natürlich die Leute, die jetzt aus meinem Umfeld dabei waren, vielleicht auch ein bisschen natürlich irgendwo beeinflusst. Die fanden es natürlich auch grundsätzlich toll und weil sie natürlich auch per se schon mal Leichtathletik begeistert sind, fand das irgendwie schon sehr stimmungsvoll. Ich glaube, der Aspekt, der in München dazu kam, 2022 jetzt, ist natürlich schon dieser European Games Aspekt, dass es dieses Multisport-Event war. Natürlich nicht in keinster Weise zu vergleichen mit Olympischen Spielen, wie man das in dieser Größenordnung kennt. Nichtsdestotrotz fand ich, hat es München gut geschafft, verschiedene, nehmen wir es mal, das ist ein oft bemühte Beispiel, aber Klettern. Also eine Sportart, die total attraktiv ist, aber ja sonst in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht sonderlich groß vorkommt, in ein Herzstück von München zu integrieren. Und das hat ja dann so schnell so viele Fans auch gewonnen, dass da irgendwie abends immer Party war, immer viele Menschen vor Ort waren, mitten im Herzen der Stadt. Olympiapark, klar, natürlich, Olympiastadion für Leichtathletik, aber auch Mountainbike-Rennen etc. Du bist ja teilweise schon, wenn du ein paar Stunden eher da warst, um ins Stadion zu gehen, konntest du ja andere Sachen auch gucken, die parallel da waren. Und ich glaube, das hat schon so eine, wie soll ich sagen, sich so ein bisschen verselbstständigt auch in der Stadt mit München. Klar, und natürlich hat es dann auch irgendwo, Wetter hat gepasst, war ein geiler Sommer in der Phase auch. Und von dem her, diese grundlegende Sportbegeisterung, wir reden immer viel über Fußball und solche Sachen, auch über Fußball hinaus, das hat man da, finde ich, gut gesehen. Also Sommersportarten haben auch eine hohe Attraktivität und dort auch viel Begeisterung erfahren dürfen. Ist das genug für die Olympia-Bewerbung? I don't know.
Ich würde aber ganz gerne mal eher die Frage stellen und darüber diskutieren, würde eine Heimolympiade einen Impact auf unseren Nachwuchs haben und auf unsere Nachwuchsarbeit und auf unser Fördersystem?
Ja, das ist ja ein Argument, was immer vorgebracht wird. Ne? Weil wenn man einen Blick auf die letzten Medaillenspiegel wirft, ist halt auffällig, dass die Nationen, wo in den letzten 10, 15 Jahren Olympische Spiele stattgefunden haben, sehr erfolgreich sind. Ne? Also nimm Japan, nimm London, nimm also Großbritannien, nimm Australien, da wirkt es halt immer noch nach, tatsächlich von 2000, das ist sehr lange her. Ja. Selbst Brasilien wirkt noch nach. Also da ist etwas passiert in der Zeit, was das Sportsystem verändert hat, die Herangehensweise verändert hat, das Fördersystem, die Strukturen verändert hat. Aber das macht sich ja nicht von alleine. Also das ist ja kein Selbstläufer. Ja, jetzt habe ich die Olympischen Spiele und puff, jetzt passiert hier was.
Aber es ist ein Anreiz halt.
Es ist ein Anreiz, aber letztlich bleibt es ja dabei, wo kommen die Mittel dafür her? Ja, jetzt nehmen wir mal London, weil ich das etwas besser beurteilen kann als jetzt in Australien oder in Brasilien. Da war ganz viel die staatliche Lotterie.
Ja.
Und ganz viel auch staatliche Organe. Also von.
War das jetzt eine 50-50-Nummer? Ich dachte, ich hätte mal damals irgendwo gelesen, dass man gesagt hat, die Lotterie matcht das, was der Staat ausgibt.
Ja, so ungefähr war das. Ja. Ne? Aber eben auch ganz viel so Hardware-Geschichten, von Militär, Polizei und jetzt nicht nur wie bei uns, also nur ist jetzt hier der falsche Begriff, aber bezogen auf die unmittelbare Vorbereitung der Olympischen Spiele, ging es ganz viel um Hardware, um Windtunnel, um Know-how, um Transport, um Sachen halt bereitstellen, um Forschung an Materialien, an Booten und so weiter. Und das ist halt alles staatlich gelaufen.
Hat nicht England auch die Bahn in Eton?
Damals, ja. Die jetzt Lorna Kiplagat führt, aber eigentlich gebaut worden auch durch die Briten. Ich weiß gar nicht, ob das Geld am Ende staatlich war oder sogar aus dieser Lotterie. Anyway, es war in der Phase Vorbereitung auf 2012. Und dann war damals, gab es eben nur diese alte historische Aschenbahn, sozusagen Kamerlingenstadion. Und irgendwie war man der Meinung, man braucht aber dann auch eine Tartanbahn, was damals natürlich aus Eigenmitteln fort undenkbar gewesen wäre. Dann haben das die Briten damals
gemacht. Ich meine, klar, natürlich wird das nicht von alleine passieren, dass da an dem Fördersystem oder sonstiges gearbeitet wird. Aber die Frage ist halt, ist Deutschland gewillt, Olympische Spiele auszurichten und gewillt, dann auch dort zu investieren in die Sportförderung in dem Maße, dass es einen großen Impact hat oder auch Veränderungen herbeizuführen? Das ist ja letztendlich auch ein Thema, über das wir schon seit Jahren diskutieren. Was für Veränderungen brauchen wir? Ohne jetzt Lösungen parat zu haben, aber einfach zu überlegen, bringt das uns in einen gewissen Zugzwang, um uns selbst so ein bisschen zu reflektieren, wie unser System ausschaut oder wie wir es verbessern können oder wie wir halt einfach den Sport weiter fördern können. Wie gesagt, es ist einfach nur jetzt mal eine offene Frage, über die man halt einfach letztendlich auch diskutieren kann. Ob wir es am Ende brauchen oder nicht, weiß nicht. Vielleicht können wir es auch ohne hinbekommen, aber.
Also auf jeden Fall, wenn man das macht, dann muss klar sein, dass die logistischen Investitionen, die man tätigt für entsprechende Sportstätten, Stadien, Unterbringung und so weiter, einen Mehrwert haben. Also einen klaren Mehrwert haben über die Spiele hinaus. Das ist ja denkbar, das ist ja nicht etwas, was man sagt, ja, das ist Quatsch, das ist denkbar. Mein Eindruck jetzt ist, es wird viel zu sehr anhand des Ereignisses diskutiert oder nicht anhand des Sports. Ja, also es wird halt so diskutiert, dass man sagt, oh ja, das ist ein geiles Ereignis, das will ich auch bei uns mal wieder im Land haben. Aber es wird nicht so diskutiert, dass man sagt, ja, das dient dazu, um den Sport bei uns zu pushen. Das erhoffen sich dann die Sportverbände da drin, aber ich glaube eher nur nach dem Motto, jetzt kriegen wir dann viel mehr Geld und dann macht es Peng und dann passiert alles von alleine. Das wird ja nicht funktionieren. Ja, also das wird so nicht klappen.
Nur mehr Geld wird keinen Erfolg kaufen. Nee. Das sehen wir ja auch an, also da mal parallel zum Fußball, dass das auch nicht immer gleich einschlägt. Natürlich erhöht es die Möglichkeit mit dem Geld, wenn man es intelligent anlegt, mehr sportlicher Erfolg draus zu machen, weil man halt die Rahmenbedingungen verbessern kann. Aber das heißt ja nicht nur, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, wird sofort die Leistung verbessern. Und das wird in der Leichtathletik genauso sein. Das muss ja dann schon smart eingesetzt werden. Und letztendlich da mal ein ganz kurzer Exkurs zu früher. Kurt Ring, Regensburg, der hat halt schon relativ früh angefangen, vielleicht nicht viel Geld auszugeben. Deswegen waren wir trotzdem relativ gut gegenüber anderen Vereinen, die mehr Geld hatten. Aber es ging darum, wir hatten Physiozugänge zweimal die Woche, wir hatten Krafttrainingzugänge, es gab ein Athletenhaus, wo die Athleten vergünstigt wohnen konnten, es gab einen Bus. Und da geht es ja darum, wie baue ich mein System grundsätzlich auf, wie du sagst, Ralf, Hardware, Möglichkeiten der Förderung, muss ja nicht immer nur finanzieller Aspekt sein, sondern
Zugang zu Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich bin schon Anhänger der Idee, ich glaube schon, also ich sehe ganz viele Hürden, ob wir in den nächsten 50 Jahren nochmal Olympische Spiele bekommen werden, da sehe ich ganz viele Hürden, dass das überhaupt dieses Szenario eintreten kann, was schon alleine daran liegt, dass man sich die letzten Jahre, wo das ja mal eine Idee war, auch Hamburg etc. beispielsweise damals, warum auch immer, dazu überzugehen, das als Volksabstimmung zu machen, halte ich für einen Riesenfehler, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt ja jemand, der Politik studiert hat. Also das heißt, ich bin nicht per se demokratiefeindlich, bitte nicht falsch verstehen. Ich denke nur, dass so eine Entscheidung auf höhere Ebene getroffen werden muss und nicht regional, weil die Olympischen Spiele haben ja eine Auswirkung dann auch nicht nur auf diese Stadt, sondern auf das ganze Land. Und meiner Meinung nach ist es ein kompletter Fehler, dass an der Stadt, egal ob es Rhein-Ruhr ist, davor Hamburg war oder mal München im Gespräch ist, dieser Region das aufzubürden, das entscheiden zu müssen, weil wir leider in der Zwischenzeit auch nicht mehr den den hohen Stellenwert des Sports haben in der Gesellschaft, aber den wieder bräuchten. Also, und da rede ich jetzt nicht nur von Leistungssport, sondern auch über die, wie soll ich sagen, man kann das ja viel weiter fassen, auch Bewegung im Allgemeinen, Fitness, Gesundheit der Bevölkerung. Da sind wir auch momentan in einer Situation, einem Trend, der jetzt, wenn wir das 20, 30 Jahre weiterspielen, nicht gut ist für unsere Gesellschaft. Ich glaube schon, dass aus vielerlei Hinsicht ein so monumentales Sportereignis im eigenen Land viele Synergien und Kräfte wieder freisetzen kann. Motivation, Anreize, Vorbilder für Kinder, bis sich zu bewegen. Ich rede nur nicht davon, dass jeder davon in den Leistungssportmühle erstmal wieder muss, aber eine Begeisterung, dass mal wieder jemand Handball spielen will oder neue Volleyball oder wegen mir auch Kunstturnen, ist ja egal. Und ich glaube schon, dass wenn es so weit kommen sollte, dass man in übergeordneter Funktion sich erstmal entscheidet, ja, wir wollen das haben, dann muss man sich erstmal noch durchsetzen. Ja, ich weiß nicht, wie man dafür alles schmieren muss, aber anyway, also da muss er dann erstmal dann noch dann hier sagen, du kriegst den Zuschlag vom IOC, was dich einen Haufen Kohle kostet. Dann ist aber der Zugzwang, da bin ich schon bei Felix, so hoch, glaube ich, dass man dann auch schafft, entsprechende Mittel bereitzustellen. Da reden wir nicht von den Mitteln, die wir aktuell haben. Und hoffentlich auch eine Art Gremium oder Institution einsetzt, die dann auch überlegt, wie man das am besten in den Sport investieren kann. Man kann ja auch mal gucken, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, wie haben das vielleicht andere vor uns schon sinnvoll gemacht. Man kann über London auch sagen, wie gesagt, in der Retrospektive kam ja auch raus, dass da durchaus auch ein paar Problematiken aufgekommen sind in der anderen Sportart, dass nicht ganz so sauber in allen Belangen nur auf der legalen Seite hantiert wurde. Damit muss man jetzt aber auch nicht alles schlecht reden. Ich glaube, ganz viel ist da trotzdem sehr gut gelaufen. Die Briten haben ja, glaube ich, noch in Athen oder was das da, glaube ich, war. Also die waren ja unterirdisch schlecht in deinen Spielen. Ja. Unterirdisch schlecht, muss man sagen. Und was da freigesetzt wurde an Motivation, an Investitionen in den Sport in 8 Jahren, ist beeindruckend. Und wie du vorher gesagt hast, das wirkt ja jetzt noch nach. Und das sehe ich eigentlich als Gesamtkonstrukt, als eine Investition in die Zukunft, nicht nur des Sports, sondern eben auch für Gesundheit, Bewegung etc.
Also wenn man die Spiele selber macht, muss man ja alle Sportarten bestellen, ne? Weil man ja als Host Nation, als Veranstalter Nation dann auch in den Spielsportarten überall dabei ist. Ob das jetzt zu Hause ein Sport ist oder nicht ist, ist egal. Also zum Beispiel Handball war gar kein Sport in Großbritannien. Ja, die mussten sich eine Mannschaft zusammenbauen. das sind natürlich dann Ressourcen, da weiß ich jetzt nicht, ist das so sinnvoll. Ja? Weil wenn du so künstlich eine Sportart einfach nur für das Ding da halt hinstellen musst. Wir sind da, glaube ich, einen Hauch anders aufgestellt, weil wir insgesamt ja sehr breit aufgestellt sind. Ja. Ich hätte eigentlich fast eher das Gefühl, dass es uns vielleicht gut tun würde, wenn man ein bisschen mehr Fokus macht und sagt so, was sind denn die Sportarten, wo wir gut sind? Und die vielleicht trotzdem im Vorfeld und im Nachklang sowas wie mehr sportliche Betätigung als Lifetime-Betätigung haben können.
Ja. Vielleicht also eine kurze Zwischenfrage, in welchen Sportarten sind wir denn gut?
Naja, wir sind schon noch in ein paar Sportarten ganz okay. Ja, jetzt fand ich Leichtathletik auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Ne? Spielsportarten waren, glaube ich, überdurchschnittlich gut. Das passt schon. Wir hatten ja lange bei Basketball gar nichts zu bestellen. Olympiasieg bei den Frauen 3x3, die Männer waren relativ weit, die Handballer waren weit, die Volleyballer waren weit und so weiter. Also da sind schon ein paar Qualitäten. Aber es gibt natürlich auch Sportarten, wo große Probleme sind, wo der Anschluss an die Weltspitze einfach nicht existiert. Und es ist halt die Frage, will man das jetzt herstellen oder vielleicht die Stärken fokussieren? Ja? Und nochmal, ich habe eher das Gefühl, dass man so vorgeht und sagt so, was ist denn halt in unserer Gesellschaft angelegt als eine populäre, als eine tragfähige Sportart? Ja. Kann ich gar nicht beurteilen, weil ich gar nicht so genau weiß, wie groß die Szene in Deutschland ist. Ja, wird jetzt ja bei den nächsten Spielen schon wieder raus sein. Ja, das ist für mich nicht verstehbar, warum dann so ein Sportler da einmal rein und dann wieder weg. Das macht gar keinen Sinn für mich. Aber wenn wir jetzt schon in Bayern sind, hat mich Markus Söder vor ein paar Wochen gesagt, wir brauchen jede Stunde eine halbe Stunde, ich glaube, er hat sogar gesagt, eine halbe Stunde laufen bei den Kindern. Oder es war eine Schlagzeile in der Zeitung mit den 4 Buchstaben. Also auf jeden Fall eine halbe Stunde Bewegung am Tag oder Laufen am Tag.
Ja, das ist meine Aussage, die ich da mitgehen könnte.
Ja, aber implementier das erstmal. Und wenn, müsste man das ja auch im Alltag von Erwachsenen implementieren.
Ja, was fängt ja schon im Schulsport an?
Ja, ja,
also ich meine, das Erste, was wegfällt, ist der Sport.
Ja, leider.
Ja. Aber das hat auch mit dem Wert zu tun übrigens. Genau, also, und das sind ja Punkte, die dann vielleicht anders angegangen werden. Genau. Wenn du sagst, okay, wir haben jetzt in 18, 12 Jahren Olympische Spiele, ja, dann wird vielleicht in der, also vielleicht, ne, vielleicht in der Hinsicht anders, anders gedacht, aber es müsste ganz anders gedacht werden. Ja. Und also zwar mit einem längeren Vorlauf als nur in An- und Abführung 8 Jahre.
Ja, das sind ja grundlegende Themen, die wir hier dann angehen müssen. Wir drei werden es wahrscheinlich nicht ändern können. Groß in dem Sinn sei denn, wir kriegen jetzt hier noch ein paar Millionen Zuhörer und kriegen dann
wir wollen nur ein paar Entscheidungen. Einfluss. Ja, das
Nein, aber klar sind dann halt ein paar grundlegende Themen, die wir in Deutschland, glaube ich, angehen sollten, um dann auch eine nachhaltige Wirkung aus den Olympischen Spielen zu ziehen.
Ja, wir reden über Krankenkosten, wir reden über Bewegungseinschränkungen, über Therapien und so weiter. Guckt euch das an. Nehmt, was immer ihr wollt, der Einfluss von Bewegung. Jetzt reden wir mal nicht von Leistungssport, das ist ja das eine, ja, aber von Bewegung, von Ausdauersport etc. ist halt extrem. Ja, also das, ich verstehe es nicht, aber da sind wir uns alle ja wahrscheinlich einig zu Hause. Aber ihr könnt uns gerne eure Meinung, oder noch besser, schreibt uns die besten 1,5 Ideen, die ihr habt dazu, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Alles ja, die wir noch nicht genannt haben.
Perspektive noch gar nicht
eingenommen. Wir vermarkten ihn dann für sehr viel Geld. Deshalb ist Felix
heute bei der Bundesregierung oder bei wem auch immer, wie auch immer die im nächsten Jahr dann aussehen wird, können wir ein Konzept anreichen. Ja. Ich glaube auch, das ist vielleicht noch als Abschluss zu dem Thema, aber ich glaube schon auch, ja, wir können auch Gelder zurückstellen und vorbereiten für die Zukunft, die wir dann, wie gesagt, für explodierende Krankenkassenkosten ausgeben müssen. Das wird auch bis zu einem gewissen Punkt gar nicht mehr aufzuhalten sein. Das wird kommen.
Aber überleg mal, das sind ja Milliardenausgaben. Jährlich Milliardenausgaben.
Genau. Vielleicht sollte man trotzdem überlegen, die Generationen, die danach ja irgendwann kommen oder jetzt in den Startlöchern stehen, als jetzt hier auch, wir sind alle irgendwie hier in der Rolle, dass wir auch Kinder haben, manche ein bisschen kleiner, manche ein bisschen größer, dass man da vielleicht versucht, diese Generationen irgendwo bestenfalls noch so abzuholen, dass man Sport als, soll ich sagen, sinnvolle und wertige Tätigkeit irgendwo vermittelt.
Ist unsere Aufgabe fürs nächste Jahr. Wir sind noch nicht bei Jahreswünschen, das schaffen wir später noch.
Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade November und wir fühlen uns gerade hier wie Weihnachten. Wir fühlen uns kurz vor Jahreswechsel.
Hier ist überall schon Tannenbäume geschmückt und das so. Das macht mich schon ganz unruhig. Ja.
Ja, Ralf hat uns auch Geschenke mitgebracht, Felix. Wir kamen
ja so sieht es nicht aus. Weihnachten hier, ja. Aber macht euch keine Gedanken, ist natürlich nicht für die beiden, sondern für ihre jeweiligen Kinder. Ne? Weil ihr habt ja alles, ihr seid ne,
wir haben alles,
was wir wunschlos haben. Glücklich, ja. Und alles das, was ihr nicht habt, hat 800 PS und ist zu teuer für mich. Also von daher macht das keinen Sinn. Ja, wir haben es ja gesagt, wir müssen jetzt mal den Weg hier wieder rausfinden. Deshalb ist unsere heutige Folge.
Das wird eine spannende Geschichte, wie wir hier rausfinden.
Ja, das wird. Ja, wir melden uns dann, wenn die Sonne wieder aufgeht und wir hier in der Frühschicht wieder rauskommen, melden wir uns wieder bei euch. Ansonsten versuchen wir noch ein bisschen vorzuarbeiten, damit ich während meines Urlaubs nicht so viel Zeit dich aus dem Bett holen muss. Ja,
weil ja und du auch nicht ganz uneigennützig auch einfach mehr Zeit am Strand verbringen kannst.
Ja, na klar. Da versuchen wir noch ein paar coole Gäste zu akquirieren. Ein paar Ideen haben wir schon, wenn die alle ja sagen, das wäre cool, aber haben sie noch nicht, aber ist ja noch viel zu weit hin. Also, würden wir ja nächste Woche aufzeichnen, dann fragen wir ja nicht heute schon an, das ist zu sagen. Wäre ja nicht unsere Art.
Wäre zu professionell. Also,
wir wollen auch im nächsten Jahr so bleiben, wie wir sind und nicht weniger erfolgreich, aber noch mehr professionell. Nee, auch nicht.
Sind wir mal realistisch. Das wird nicht passieren.
In dem Sinne sagen wir, ein schönes Wochenende. Ist noch nicht aber Advent, oder?
Ist schon Advent? Ist noch gar nichts. Wir können nicht mal was wünschen. Irgendwie. Ist
ein schönes Herbstwochenende.
Ja, das können wir wünschen.
Ein schönes Herbst.
Geht raus, macht Sport.
Ja, Gravel fahren soll toll sein.
Lauft alleine, lauft mit jemandem zusammen, wie es euch beliebt. Aber bewegt euch, genießt es. Wir hoffen, euch geht's gut. Und vor allem hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wie gewohnt in alter Frische hören.